HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Sie ist jung, sie ist engagiert und sie will was tun für ihr Europa. Eileen O'Sullivan. Die 23 Jahre alte Studentin steht auf Platz 4 der deutschen Liste von Volt, der neuen paneuropäischen Partei. Die Frankfurterin mit irischen und türkischen Wurzeln ist erst vor einem Jahr in die Politik eingestiegen. Der Brexit, der Streit um geflüchtete Menschen, die Stimmung in der Gesellschaft, all das waren Themen, die sie sehr nachdenklich gemacht haben. Sie will verstehen, was die Menschen bewegt und sie will selber was tun. Sie steht für eine neue Generation von Menschen, die sich politisch engagieren. Aber warum ausgerechnet bei Volt? Fragen an Eileen O'Sullivan in HR Info, das Interview. Frau O'Sullivan, sind Sie bereit für eine schnelle, ich denke nicht lange nach und antworte sofort Runde?
Bin ich.
Gut. Glücklich bin ich, wenn
ich einen Hund streicheln kann.
Was mich gerade am meisten annervt, ist,
dass Bahnfahren so teuer ist und Fliegen so günstig.
Zu viel Zeit verbringe ich mit
Nachdenken über, was ich machen könnte, ohne dass ich es dann einfach direkt tue.
Zu wenig Zeit habe ich für
Schlafen derzeit.
Anstrengend finde ich alles, was
nicht produktiv ist und sinnlos rumgelaber.
Ganz leicht von der Hand geht mir
Menschen nachvollziehen und verstehen zu können.
Ah. Die Melodie der Europahymne geht so. Sehr gut. Eileen O'Sullivan, Sie sind eine 23 Jahre junge Frau, Sie studieren und könnten eine gute Zeit haben, aber vor einem Jahr sind Sie in eine Partei eingetreten. Warum das denn?
Ich habe so ein bisschen mit Bedenken über das letzte halbe Jahrzehnt angefangen, die Politik zu beobachten. Und hatte irgendwann das Gefühl, okay, entweder war das schon immer so verrückt oder es wird jetzt erst so. Und hatte das Gefühl, es kann eigentlich nicht sein, dass so eine Art von Politik betrieben wird. Und dachte mir irgendwann, okay, vielleicht sollte ich auch selber einfach mal aktiv werden, anstatt nur zu motzen. Hab mich dann umgeschaut und hab dann mehr oder weniger per Zufall Volt gefunden. Und dachte mir, okay, Wahnsinn, hier ist was, woran ich teilhaben kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann tatsächlich noch was verändern. Das ist noch beweglich. Ich habe Inhalte, an denen ich gestalten kann. Ich kann aktiv daran teilhaben und bin dann so in die Politik hereingestolpert, aus dem Grund, dass ich dachte, so, jetzt bin ich dran.
War das auch so ein besonderer Reiz, dass Volt nicht so etabliert war, dass man da vielleicht noch, oder dass Sie da vielleicht noch mehr selber gestalten konnten?
Um ehrlich zu sein, hatte ich mich tatsächlich auch schon umgeschaut nach etablierten Parteien. Aber es hing schon an den Inhalten.
Sie hätten ja zur Not auch zu den Grünen gehen können. So ganz weit sind die, glaube ich, inhaltlich nicht weg. Die sind gut organisiert, die haben Geld. Hätten Sie da nicht vielleicht bessere Chancen gehabt?
Ich finde, es geht nicht darum zu sagen, wo habe ich die besten Chancen, sondern es geht darum, wo passen die Inhalte am besten und wo werden meine Werte am besten vertreten. Wenn ich mir überlege, dass ich mit Volt eine Partei gefunden habe, die sich ideologiebefreit Gedanken darum macht, was am produktivsten ist und gleichzeitig aber auch menschenwürdig ist, auf Freiheit basierend ist, auf Chancengleichheit, auf Solidarität und natürlich nicht eine nationale Partei ist, sondern eine paneuropäische, also eine, die in ganz Europa ist, dann ergibt es für mich auch als irische Staatsbürgerin auch viel mehr Sinn, dass ich mich für etwas beteilige, was genauso meine irische Familie unterstützt, so wie meine Freunde und mich hier in Deutschland.
Mhm. Sind Sie eigentlich im Freundeskreis oder an der Uni eine der wenigen, die sich so stark für Politik interessieren und auch engagieren? Oder gibt es bei den Mitte-20-Jährigen oder bei den Anfang-20-Jährigen gerade auch so eine Art Aufbruchsstimmung, dass man wieder ein bisschen mehr politischer wird? Ich denke jetzt auch immer an Fridays for Future, wo die Jüngeren sich total engagieren gerade. Wie beobachten Sie das?
Ich glaube, ich war einer der vielen, die wirklich tatsächlich so mit Trump-Wahlen, Brexit plötzlich gemerkt haben, dass dieser Frieden, den wir immer hatten und dieses, gut, hier gibt es Rechtspopulisten, aber die sind nicht so nah dran, dass plötzlich der Glaube daran so aufgerüttelt worden ist, dass junge Menschen plötzlich politisiert worden sind und sich dafür interessiert haben, was eigentlich passiert. Ich glaube, ich war eine von vielen und bin auch jetzt noch eine von vielen, die wirklich daran interessiert sind, was passiert und das mit Besorgnis wahrnehmen. Es gibt welche, die sich...
Also tut sich was.
Da tut sich auf jeden Fall was. Also der Status quo ist nicht mehr, wir haben europäischen Frieden, hier läuft alles ganz gut, sondern irgendwas bewegt sich hier und das ist gefährlich und wir müssen jetzt handeln. Und parteipolitisch habe ich tatsächlich gar nicht so viele Freunde, die aktiv sind. Aber alle sind interessiert und alle gehen in den Diskurs. Und das finde ich schon mal total lobenswert und freue mich richtig darüber.
Das hört sich ganz gut an für die Europawahl. Da werden auch viele wählen gehen, wenn das so ist. Eigentlich studieren Sie ja Politik- und Religionswissenschaften. Machen Sie derzeit eigentlich nur Wahlkampf oder auch noch ein bisschen Studium? Ist das?
Nee, also derzeit bin leider seit Februar nicht mehr in der Uni gewesen. Oh. Und ich vermisse sie total, um ehrlich zu sein. Also macht mir richtig viel Spaß zu studieren auch. Aber es geht halt einfach zeitlich nicht. Also ich muss jetzt für ein Panel für heute Abend mir einen Fun Fact überlegen und habe tatsächlich angefangen, von den letzten 100 Tagen die Kilometer zusammenzurechnen, die ich gereist bin. Und ich habe sie noch nicht addiert, aber...
Aber so ungefähr, kannst du schon mal verraten.
Es sind bestimmt 15.000 mindestens. Ups. Also es ist Wahnsinn. Hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht.
Hoffentlich einigermaßen klimaneutral.
Nur Bahn.
Nur
genau.
Bahn, sehr gut. Ja. Frau O'Sullivan, Sie sind eine Frankfurter Kandidatin für das Europäische Parlament. Sie stehen auf Listenplatz 4 Ihrer Partei namens Volt. Und in einem Papier Ihrer Partei habe ich die Kernwerte von Volt gefunden. Die haben Sie auch gerade schon mal kurz angesprochen. Würde des Menschen, Chancengleichheit für alle, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit steht da. Das, finde ich, klingt erstmal ziemlich allgemein und ich glaube, das könnte man zur Not auch im Parteiprogramm von der SPD oder von der CDU finden. Können Sie mal einen dieser Werte mit ein bisschen mehr Leben füllen, gerne auch Ihren Lieblingswert?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist bei Volt jetzt gerade, ist eine Solidarität, die sich nicht nur auf ein Land beschränkt, sondern auf die komplette Europäische Union. Und das ist was, von dem ich überzeugt bin, dass wir viel gemeinsamer und mit viel mehr Rücksicht aufeinander handeln müssen. Und deswegen würde ich sagen, ist Solidarität da eins der ganz, ganz wichtigen und prägnanten Werten, die wir haben.
Hör ich daraus, dass das auch ein anderes Denken ist, also nicht aus, sagen wir, Deutschland heraus für Europa denken, sondern von Europa denken und dann auf die Staaten kommen, ist das sowas?
Genau, richtig. Also wir haben erstmal geschaut, wie können wir europäisch handeln, europäisch produktiv und solidarisch eben handeln, um das Beste für die Europäische Union herauszukitzeln. Aber gleichzeitig können wir dann in den nächsten Jahren damit auch weiterschauen, wenn wir jetzt irgendwann ein nationales Programm anfangen zu schreiben, dann haben wir Grundwerte und Grundsätze, mit denen wir arbeiten können. Und wir können aber auch gleichzeitig einander helfen, dass wenn wir nicht genau wissen, wie wir ein Problem am besten lösen, dann haben wir ja immer noch 27 andere EU-Länder, die uns dabei helfen können zu sagen, hey, hier in Schweden haben wir die CO2-Steuer, die haben wir so und so umgesetzt. Wie kann man das praktisch auch in Deutschland implementieren, dass es produktiv ist und dass es lang- und kurzfristig die beste Lösung ist?
Anfang der Woche haben die Kollegen der Welt eine Umfrage veröffentlicht, die besagt, dass für die Deutschen derzeit der Umweltschutz die größte Herausforderung der EU sei. Also noch wichtiger als das über Jahre so beherrschende Thema Migration. Wie ist das bei Ihnen? CO2-Ausstoß haben Sie gerade schon mal kurz angesprochen. Welche Rolle spielt das gerade in Ihrer Partei? Welchen Stellenwert hat das?
Ich bin also zunächst erstmal auf jeden Fall davon überzeugt, dass diese Wahl jetzt auch eine Klimawahl ist. Mhm. Also die Bürgerinnen und Bürger sind Gott sei Dank mittlerweile so, denen ist so bewusst, wie wichtig das Klima geworden ist. Und das haben wir auch zu verdanken, solchen Bewegungen wie Fridays for Future und dass wir jetzt wirklich merken, okay, jetzt brennt's, jetzt müssen wir was machen. Wir wollen eine EU-weite CO2-Steuer einführen, die nach dem Vorbild von Schweden beispielsweise ausgetragen wird. Und wir wollen dabei aber auch schauen, dass, was ja zu Protesten in Frankreich beispielsweise geführt hat, dass von ganz vielen das Argument kommt, aber dann wird das untere Drittel darunter am meisten leiden, dass wir sagen, man kann ja, und das muss man dann auch machen.
Also die zum Beispiel Auto fahren müssen, weil sie auf dem Land leben.
Richtig, aber man kann ja die Sozialleistungen daran anpassen. Und so würde das auch funktionieren. Also dass Leute auf der Strecke liegen lassen würde, das ist kein valides Argument, ganz klar. Wir müssen jetzt einfach mal handeln, wir müssen jetzt auch mehr machen, wir müssen in nachhaltige Energie investieren und wir müssen auch die Pariser Klimaabkommensziele müssen wir auch erreichen und wir müssen noch darüber hinaus ambitionierter werden.
Wir werden sie in Europa, also in Deutschland nicht erreichen, das steht ja schon mal fest.
Richtig.
Was passiert denn mit der Braunkohle? Nach dem Kohlekompromiss in Deutschland soll das letzte Braunkohlekraftwerk erst 2038 vom Netz gehen. Reicht das?
Ich meine nicht, dass es reicht. Ich meine, dass wir ambitionierter werden müssen. Wir müssen uns von der Braunkohle loslösen und wir müssen produktivere und langfristig nachhaltigere Lösungen finden. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch schauen, was machen wir mit den Arbeitern. Und da müssen wir dann gucken, dass wir rechtzeitig umschulen können, dass wir rechtzeitig da eingreifen können, um die Leute aufzufangen und dass wir nicht einfach nur sagen, ist jetzt egal, was mit den Leuten ist, die in diesem Sektor arbeiten. Wir müssen ja alle mitnehmen und wir können nicht nur danach handeln, dass wir nachhaltig sein müssen. Wir können danach handeln, dass wir nachhaltig sein müssen, aber wir können genauso auch sozial sein und wirtschaftlich nachhaltig.
Anderes Stichwort, was die Menschen sehr bewegt, ist Migration. Ich frage mich, wie Sie auf europäischer Ebene etwas bewegen wollen, wenn das ja das Lieblingsthema aller Rechtspopulisten ist, die damit vor allen Dingen in den Nationalstaaten Stimmung machen. Wie kann das funktionieren oder wie finden Sie da einen Weg, die Menschen zu erreichen?
Zunächst einmal steht auch in unserem Parteiprogramm, dass wir die Einstimmigkeit abschaffen müssen in der Europäischen Union. Die macht uns handlungsunfähig. Und wenn wir mehr Fähigkeitsbeschlüsse haben, dann können wir auch richtig sinnvolle Systeme einführen, wie eine komplette Reform des Dublin-Systems, dass wir sagen, die Flüchtlinge, die ankommen, die müssen nicht in dem Land bleiben, wo sie ankommen. Da müssen wir europäisch handeln, da müssen wir einen Verteilungsschlüssel entwickeln und müssen sagen können, wir geben den Flüchtlingen die Möglichkeiten zu äußern, wo sie hinkommen und schauen dann nach Kapazitäten von dem Land, dass sie auch möglichst dahin kommen. Die Länder, die sich dann dem verweigern und wirklich menschenwidrig handeln, wie wir es ja jetzt auch schon sehen in mehreren Ländern, die müssen dann sanktioniert werden, die müssen dann finanziell zur Rechenschaft gezogen werden, weil wenn wir eine Europäische Union sind, dann müssen wir miteinander arbeiten und diese Lösung auch zusammen erarbeiten.
Aber wie schaffen Sie es, das Thema Migration den Rechtspopulisten wegzunehmen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir aufhören, im Kollektiv zu reden. Es ist immer sehr, sehr leicht zu sagen, die Flüchtlinge, die Ausländer, die alles zu deindividualisieren. Aber es sind Menschen wie Sie und ich, die einfach nur woanders geboren worden sind, die genauso ein Recht auf Leben haben. Also wir haben den Spot gesehen von Sea-Watch. Ich weiß nicht, ob Sie den schon gesehen haben.
Schreiben Sie mal, kennen bestimmt nicht alle.
Vielleicht kennen die nicht alle, genau. Das ist ein Spot jetzt gewesen von Sea-Watch, der auf Twitter habe ich den gesehen mit einem Hashtag Hold Your Breath, also halte deinen Atem an, wie ein Lauffeuer durchs Internet gezogen ist, der in einer Minute zeigt, wie ein, praktisch ist das Szenario von einem Flüchtlingsjungen, schätze ich mal, der im Mittelmeer ertrinkt und man sieht, wie er eine Minute lang um sein Leben kämpft und dann ertrinkt. Und am Ende steht da, dass es ungefähr genauso lange, wie das Video geht, braucht, dass ein Mensch ertrinkt und dass eine Person von 10, die versuchen, übers Mittelmeer zu kommen, ihr Leben verlieren. Und das ist halt ein ganz furchtbar anzusehendes Video, aber es ist einfach eine Wahrheit, mit der wir konfrontiert sein müssen. Und dieses Individualisieren von Menschenleben, das ist richtig, richtig wichtig, dass wir sagen, es geht hier nicht um eine kollektive Gruppe von Menschen, sondern das sind Individuen, die ein Recht auf Menschenwürde haben. Und wir in Europa haben hier auch Verantwortung zu tragen, dass wir unsere europäischen Werte auch verteidigen. Und das müssen wir gemeinsam tun.
Und dennoch haben viele Menschen Angst, dass zu viele kommen könnten.
Ich glaube, es ist immer die Taktik der Rechtspopulisten, erstmal an die Sicherheit der Menschen zu gehen und Angst zu schüren. Und ich glaube, da ist es, wo wir als, wie letztens gerne von unserem Spitzenkandidaten Damian Böselager schön gesagt worden ist, die positive Protestpartei pro EU, dass wir sagen, wir haben Mut, wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben ein Ziel, wir haben konkrete Pläne dafür und wir haben Hoffnung, dass wir daran arbeiten können. Und wir sind auch aus dem Grund nicht nur Partei, sondern auch Bewegung, dass wir sagen, du musst nicht Parteimitglied werden, du kannst auch erstmal schauen, was du davon hältst, ob du für uns, für ein Europa kämpfen möchtest, in dem jedes Menschenleben zählt, indem jeder Bürger, jede Bürgerin irgendwann einen europäischen Pass mit sich trägt und du kannst Teil von dieser Bewegung sein und sie stärken, ohne dass du Parteimitglied sein musst. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen wirklich positive Bewegungen, die wir ja auch jetzt schon haben, also mit Pulse of Europe zum Beispiel oder Organisationen wie die jungen europäischen Föderalisten. Wir müssen gute, politische, differenzierte Debatten aufziehen und die in die Menschenmengen tragen.
Eileen O'Sullivan, zu unserer Sendung Das Interview gehört immer auch diese Infobox, die da vor Ihnen auf dem Tisch steht. Da können Sie jetzt mal reingucken, da habe ich was für Sie reingelegt. Komm, nehmen Sie es mal, holen Sie mal alles raus. Also die Box wird geöffnet. Was finden Sie? Erzählen Sie mal.
Ich bin eine Gurke.
Genau, wow. Eine Gurke. Und es geht um Ihr Europawissen. Wissen Sie, wenn Sie jetzt mit dieser schönen großen geraden Gurke in der Hand da sitzen, wissen Sie, welchen Sinn die europäische Gurkenkrümmungsverordnung hatte?
Wenn ich mich recht erinnere, dann ging es darum, einfach einschätzen zu können, wie für die Verkäufer. Um ehrlich zu sein, kann ich mich da präzise nicht mehr dran erinnern.
So lange ist das nämlich schon her, genau. Es ging darum, wie man Gurken transportiert und dass diese geraden Gurken irgendwie besser in Kisten reinpassen.
Genau,
das Ding,
ja.
Diese Gurke, die taucht ja auch heute wieder auf, zum Beispiel immer dann, wenn es darum geht, der EU so Regelungswut vorzuwerfen. Die AfD hat das in dem Wahlspot jetzt wieder drin, die Gurke, obwohl diese Regelung längst nicht mehr gilt. Ist das, sehen Sie das auch so eine Regelungswut oder sind das tatsächlich Klischees, die immer hochgehalten werden, wenn es darum geht, die EU ein bisschen schlecht zu machen?
Es gibt ja auch total gute Dinge, die EU durchgesetzt hat, über die halt nicht geredet wird.
Naja, wenn wir die Glühbirne. Was
ich immer richtig, richtig gut finde, ist beispielsweise, dass wir ja durch das Bürgerbegehren endlich die Roaminggebühren abgeschaffen haben.
Ah, stimmt.
So, und das ist was, von dem ich jedes Mal, wenn ich ins Ausland gehe, profitiere. Abgesehen von den vier Freiheiten, die wir haben, das ist ja wohl das Allerstärkste, von dem wir jetzt generell einfach profitieren. Aber man müsste halt auch mal einfach mal schauen, dass das EU-Parlament volles Initiativrecht bekommt. Das heißt, dass unser praktisch direktes Stimmorgan, was wir wählen am 26. Mai, auch Gesetze vorschlagen kann. Also es ist total banal, wenn man sich überlegt, dass der Bundestag das natürlich machen kann, dass der Landtag das natürlich machen kann. Und unser direkt gewähltes Organ in der EU, das Parlament kann das eben nicht. Also das ist sehr banal und das wollen wir auch einführen.
Also inwieweit denken Sie, kann sich die oder sollte sich die EU tatsächlich einmischen in Alltagsdinge der Menschen? Wo sehen Sie die EU? Für die großen Sachen wie zum Beispiel Grenzen oder Reisefreiheit oder tatsächlich auch, wenn es darum geht, ja, wie ist die Gurke oder wie wird ein Schnitzel gemacht?
Ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen. Wir haben einen echt guten Verbraucherschutz in der EU. Das ist auch sehr lobenswert. Wir müssen aber europäisch denken und handeln, wenn wir beispielsweise über Sachen reden wie Migration, Umweltschutz, Klima, wie wir die Energiewende schaffen. Solche Dinge müssen auf jeden Fall auf europäischer Ebene behandelt werden. Dann gibt es auch noch kleinere Dinge wie beispielsweise, dass man in Lehrpläne einführt, dass man kritisches Denken oder Medienkompetenzen einführt. Das ist, glaube ich, auch was selbstverständlich auch europäisch eingeführt werden sollte, ohne dass man jetzt vielleicht direkt sagt, dass man direkt in die Lehrpläne und die einzelnen Details von den einzelnen Ländern eingreift.
Mhm,
also
so
nach dem Prinzip der Subsidiarität auf jeden Fall schauen, wo sollte was behandelt werden. Aber wir sollten nicht alles auf europäische Ebene bringen. Also darum geht es auch nicht. Wir müssen auch die Region stärken und dort auch vielleicht sogar die Entscheidung zurückbringen an die Bürgerinnen und Bürger mit Bürgerversammlungen, mit kleineren Abstimmungen in kommunalen Rahmen. Also das können wir auf jeden Fall machen, das sollten wir auch machen. Wir müssen die Demokratie wieder zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen.
Okay, gerade ist saure Gurkenzeit hier in diesem Interview. Ich habe mir noch ein paar Europawissensfragen zur Gurke dazugeklebt. Wollen Sie mal gucken, ob Sie die beantworten können?
Welches EU-Land hat den größten Frauenanteil bei Führungskräften? Ich würde ja fast schätzen, wahrscheinlich eines der skandinavischen Länder.
Ja, es ist Lettland.
Ah ja.
56%. Bei Deutschland sind es nur 30. EU-Mittel 36%. Also da gibt es hier noch was aufzuholen.
Ja, auf jeden Fall.
Nächste Frage.
Wie heißen die europäischen Kulturhauptstädte 2019?
Tada.
Das ist
gemein.
Das ist gemein.
Ja, okay.
Also, ich mach Wahlkampf, ja.
Okay.
Ich muss mitkommen.
Deutlicher Widerspruch. Dann sage ich es einfach mal. Matera und Plovdiv in Bulgarien. Also Matera ist Italien. Okay, gut. Also es war gemein. Dann ziehe ich die Frage zurück.
Das ist völlig in Ordnung.
Hi-Info, das Interview mit Eileen O'Sullivan. Seit einem Jahr macht sie Politik bei Volt Europa. Frau O'Sullivan, Ihr Name klingt jetzt nicht gerade klassisch frankfurterisch. Das klingt eher nach Irland. Sie haben es ja auch schon verraten. Sie haben diese Staatsbürgerschaft. Ist es so, dass Sie überzeugte Europäerin sind, weil Sie das schon in den Genen haben?
Glaube ich nicht zwangsläufig.
Nee. Also Ihr Vater, glaube ich, ist Ire?
Genau, mein Vater ist Ire. Meine Mutter ist aus der Türkei. Ich bin hier aufgewachsen. Klar, ich habe irische Familie, ich habe türkische Familie und da ist auch der Kontakt und die Verbindung stark. Aber nichtsdestotrotz ich sehe auch bei meinen deutschen Freunden, die deutsche Eltern haben, die zum großen Teil einfach hier groß geworden sind, dass sie auch sehr europäisch denken können. Also das beschränkt sich nicht darauf, würde ich sagen.
Aber Irland finde ich natürlich interessant. Gucken Sie derzeit besonders auf diese Grenze zwischen Nordirland und Irland und den Brexit? Ist das das, was Sie da besonders bewegt gerade auch?
Also als ich gehört habe, dass die Journalistin ja in Nordirland ermordet worden ist, muss man einfach mal so sagen, saß ich wirklich sehr, sehr nachdenklich erstmal da und war auch wahnsinnig schockiert einfach, weil wir ja die Generation sein sollten, die in einem Europa und in einem Irland aufwachsen sollte, welches frei von diesen Konflikten endlich ist. Und es ist für mich unbegreiflich, dass es da Menschen gibt, die sich wegen geschichtlicher Vorkommnisse, die nicht herunterzuspielen sind, aber wegen geschichtlicher Hervorkommnisse darauf aufhängen, dass jetzt noch solche wahnsinnig gewaltvollen Taten durchgeführt werden. Dass wir nicht produktiv und konstruktiv in die Zukunft schauen können, sondern dass wir uns immer noch daran aufhängen, was vor ein paar Jahrzehnten passiert ist. Und das hilft niemandem weiter, meiner Meinung nach. Und dass Gewalt keine Lösung ist, ist klar. Und es ist wahnsinnig schade, dass mit dem Brexit dieser Konflikt wieder aufflammt. Ich finde es so lobenswert, dass die EU voll und ganz hinter Irland steht. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da nochmal uns überlegen könnten, was eigentlich Wales und England wollen. Nordirland und Schottland wollten ja eigentlich nicht gehen. Ja? Also, dass man sich da nochmal darüber unterhält, wo wir eigentlich hinwollen und was eigentlich die langfristige Lösung dafür ist. Denn ich glaube, der Brexit ist es nicht.
Reisen Sie in diese Länder auch häufig, wenn Sie sagen, Verwandtschaft haben Sie da? Sind Sie in der Türkei? Sind Sie in Irland da? Sprechen Sie auch die Sprachen eigentlich alle?
Also ich bin zweisprachig erzogen worden, in Englisch und Deutsch. Türkisch leider nicht. Ich bin auch wieder jetzt im Sommer bei der Familie in Irland. Die versuche ich möglichst regelmäßig zu besuchen. In die Türkei reise ich derzeit nicht viel. Auch unter anderem, weil ich tatsächlich in der Uni ein Paper geschrieben habe über die illegitime Demokratie der Türkei und ich ehrlich sagen muss, dass ich ein bisschen Bauchweh hätte, darunter zu reisen mit der Frage, komme ich auch wieder heim, auch wenn es vielleicht überspitzt klingt.
Aber Sie haben Angst so ein bisschen, ja? Das ist aber auch ein schlechtes Zeichen insgesamt. Also
das Land geht in die falsche Richtung, das ist indisputabel, glaube ich. Also das wissen wir alle. Mit den Neuwahlen, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Demokratie.
Istanbul.
Richtig. Ich schaue mir mit Bedauern an, was da jetzt gerade passiert und ich hoffe wirklich, dass für die Menschen, die dort leben, dass sie sich durchsetzen können und dass wir dann auch sagen können, als Bürgerinnen und Bürger, die eben wirklich eine privilegierte Demokratie hier leben können, dass wir sagen, wir stehen hinter den Menschen, die auch immer noch ein demokratisches Verständnis haben und das unterstützen.
Also Europa hat eine Menge Aufgaben an allen Enden, würde ich sagen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie nach der Wahl jetzt mit einer starken Gruppe von Volt-Abgeordneten im Parlament sitzen werden? Ich glaube, in 8 Ländern treten Sie zur Wahl an. Wie viel sollen nachher im Parlament sitzen?
Genau, also wir treten an mit Schweden, Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Bulgarien, Spanien und tatsächlich auch in UK. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir viele Abgeordnete ins Europaparlament bekommen.
Ja, von jedem eins, oder?
Es sind ja auch verschiedene Hürden, die es gibt. Und in Deutschland gibt es ja keine beispielsweise. Wenn wir in die Niederlande schauen, dann sind unsere niederländischen Kollegen schon bei 4% in den Wahlprognosen. Also es sieht vielversprechend aus, glaube ich.
Wie viel braucht man, um wirksam werden zu können tatsächlich in Europa? Reicht da ein Mensch? Oder muss man es mal eher 10 haben? Was glauben Sie?
Um eine Fraktion zu bilden, braucht man 25 Abgeordnete aus 7 verschiedenen Ländern.
Das ist aber sehr optimistisch, oder?
Sehr optimistisch, aber es sieht auch gut aus.
Okay.
Deswegen, ich bin hoffnungsvoll.
Vielen Dank, Eileen O'Sullivan, die hoffnungsvolle Kandidatin der jungen Partei Volt in HR Info das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler und den Podcast dieser Sendung finden Sie online bei hrinforadio.de.